Wir machen heute den zweiten Schritt in den ersten Johannesbrief hinein. Ich lese mal die 5 oder 6 Verse vor, den zweiten Teil im ersten Kapitel. Da schreibt Johannes: Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Heute geht es um die Freude der Umkehr, um das Leben im Licht. Im Licht leben können wir nur, wenn wir umkehren. Bevor ich da auf die Einzelheiten eingehe, zunächst mal eine kurze Beleuchtung des Hintergrundes, vor dem Johannes diesen Brief geschrieben hat. Es geht um die inneren Zusammenhänge. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer dieser Selbstaussage des Sohnes Gottes glaubt, wer ihm vertraut, der hat alles, was er heute zum Leben braucht und morgen zum Sterben und in alle Ewigkeit. Was brauchen wir? Jesus selbst. Immer nur ihn. In ihm ist das Leben, in ihm ist das Licht und die Wahrheit. Und der erste Brief des Johannes, Johannes selbst, will nichts anderes als dieses Vertrauen in unseren Erlöser zu vertiefen und ein für allemal zu verankern. Und weil damals vor 2000 Jahren wie heute ihre Lehrer diesen Anker entfernen möchten und die Einzigartigkeit Jesu Christi in Frage stellen möchten, deshalb hat Johannes diesen Brief geschrieben und deshalb hat er beides in eins hineingepackt. Einmal den Lobpreis Gottes, in dem alles Leben ist, alles Licht, alle Liebe. Das sind die drei Kennworte dieses Briefes. Aber zum Zweiten ist dieser Brief eine Kampfschrift ohnegleichen. Eine radikale Kampfschrift. Es gibt keine schroffere im Alten und im Neuen Testament. Man denkt immer so, dass das der Brief der Liebe, ja, aber wenn ihr genau hinhört, wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten ja noch tun, werden wir erleben, da geht's ums Entweder-Oder. Es gibt kein Dazwischen. Diese Kampfschrift ist deswegen hochaktuell, weil der Kampf gegen eine philosophisch religiöse Verirrung geht, die sich ja seit Jahrtausenden durch die Menschheitsgeschichte schlängelt und sie hat stets den einen Drang, ihre spezielle Erkenntnislehre in der Gemeinde Gottes zu streuen. Es ist eine infektiöse Geschichte, es ist eine wabernde Lehre, also nichts Genaues weiß man nicht, es ist nicht greifbar richtig, sondern es ist mehr raunend, was ja auch den Deutschen sehr liegt, dieses germanisch Raunende. Deswegen ist es auch bei uns sehr willkommen, was da von der Irrlehre vermeldet wird. Und es gibt ständig wechselnde Etiketten darüber. Es geht um spirituelle innere Erkenntniswege. Es geht ums Eingeweihtsein ins höhere Weltganze. Es geht letzten Endes um das aufgeblähte Menschsein. Das ist die Irrlehre. Und das ist auch der harte Kern dieser Gnosis, so hieß diese Irrlehre damals, Gnosis, griechisch Erkenntnis, Gelee-artig und dennoch ist da ein harter Kern drin, nämlich, heute heißt es Esoterik, ne? Eine schillernde Sache. Sie besteht in der Tat in der Überhöhung des Menschseins, das ist das eine. Aber das Zweite und das viel Schlimmere ist, in der Relativierung Gottes und noch schlimmer, ganz besonders in der Missachtung, ja sogar Verachtung des Opfers Jesu am Kreuz. Das ist der Kern. Und die Zahl der Theologen und ihrer Anhänger im Deutschland des 21. Jahrhunderts ist nicht gering, die dieser Spur folgen, die in dieser Spur sind. Sie verstehen sich als Christen. Auch damals, die Menschen, die da hineingedrungen waren in die Gemeinden, die verstanden sich als Christen. Andere nennen sich Humanisten. Es gibt eine humanistische Union heute in Deutschland, die allerdings einen strikten atheistischen Kurs fährt. Und die zitieren dann ganz gerne ein großes, ihr großes Vorbild, Goethe. Goethe hat ich muss euch jetzt kurz einiges zumuten, also eine halbe Minute lang nur, der hat eine gewaltige Hymne auf das Göttliche gedichtet. Was ist das Göttliche? Goethe klärt uns auf. Es steht übrigens in Frankfurt an der Oper ganz groß. Edel, so fängt er an, das Gedicht, edel sei der Mensch, er ist es, hilfreich und gut. Und dann geht es weiter. Heil den unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen. Ihnen gleiche der Mensch. Sein des Menschen Beispiel, lehr uns jene glauben. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Das ist das Göttliche im Menschen. Und etwa 10 Jahre nach diesem hohen Lied auf das Göttliche, das wird ja heute auch den Konsumenten der Esoterikliteratur eingebläut, dass sie das Göttliche in sich finden, wenn sie nur feste glauben, ne, an sich. 10 Jahre danach hat der Goethe Folgendes geschrieben, ein Bekenntnis: Vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge dulde ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. 4. Rauch des Tabaks, das kann ich verstehen. Wanzen und Knoblauch und Kreuz. Wanzen und Knoblauch und Kreuz. Die sind ihm wie Schlange und Gift zuwider. So spricht der aufgeklärte Mensch. Er ist von seiner eigenen Weisheit derart überwältigt, dass ihm die Weisheit Gottes im Kreuz verdunkelt bleibt. Denn Gott, so sagt die Bibel, hat die Weisheit der Welt, alle Formen der Erkenntnislehre, zur Torheit gemacht. Deshalb ist das Wort vom Kreuz denen umgekehrt wiederum eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft. Und wir sind mittendrin in diesem Kampfgetümmel, aus dem heraus Johannes seinen Brief geschrieben hat. Es ist ein Null-Toleranz-Brief. Er übt null Toleranz gegenüber der Lüge. Und er schreibt diesen Null-Toleranz-Brief aus Liebe zu seinen Geschwistern im Herrn, zu uns. Und er schreibt ihn aus Liebe zur Wahrheit, aus seiner Liebe zu Jesus Christus. Ich lese nochmal diese 5 oder 6 Verse und achtet mal darauf, auf diese 5-maligen Wenns. 3-mal kommt das Wenn vor, wenn es sich an die Anmaßenden richtet, an die Verirrten, und 2-mal betrifft es die Jünger Jesu. Na, 1-mal, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, das sind die Verirrten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und nun kommt der, der in der Wahrheit wandelt. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir die Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Jetzt kommt wieder das andere. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jetzt kommt wieder das Gute. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nun kommt wieder der Esoteriker. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also Johannes war ja nicht der Einzige, der gegen diese Pseudo-Lichtgestalten angekämpft hat, die in die Gemeinde eingedrungen waren und als Feinde Jesu Christi diese höhere Erkenntnis propagierten. Paulus ging es in Korinth genauso. Auch dort, nicht nur Kolosse, auch Korinther. Im ersten Korintherbrief donnert er, die Erkenntnis, wie ihr sie praktiziert, bläht auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Darauf kommt es an. Wahre Erkenntnis findet immer nur im Lichte Gottes statt. Von ihm her empfangen wir Erkenntnis. Er allein kann unsere Herzen erleuchten. Vorhin hat Andreas gesagt, Demut ist, wenn wir alles von ihm erwarten. Das ist es, ja. Er allein kann mein Herz erleuchten, nicht mein angestrengtes Nachdenken. Und wie Johannes an seine Gemeinden, die waren damals in Kleinasien verstreut, also im Grunde sind es die Gemeinden, die am Ende in der Offenbarung auch adressiert sind, die Sendschreiben, Ephesus und Anliegende in der heutigen Türkei. So hat auch der Paulus in Korinth wörtlich betrügerische Arbeiter entdeckt. Und er hat ihren Auftraggeber in seinem zweiten Korintherbrief klar benannt, nämlich er schreibt, Satan, der sich als Engel des Lichtes verstellt. Und die Kennzeichen dieser falschen Apostel, die es eben in den Gemeinden Gottes gibt, sind Hochmut, das Gegenteil von Demut, und eigenmächtige Gedankengebäude. 2. Korinther 10, 5. Diese aufgetürmten Festungen. Ja. Und was haben wir dagegen zu setzen? Was setzen Johannes und Paulus dagegen? Allein den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen, wie auch den meisten Deutschen heute, eine Torheit. Johannes tut das mit dem heutigen Kernsatz, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gäbe es diese Tatsache nicht, es wäre aus mit uns. Alleine, weil Jesus sein Blut vergossen hat, alleine deshalb gibt es für uns ein Leben im Licht. Wenn er das nicht getan hätte, müssten wir in unseren Sünden sterben. Wenn er das nicht getan hätte, hätten wir keine Chance zur Umkehr zu Gott. Auf ewig geschieden von Gott. Und diese schönen, wunderbaren Mitteilungen, die Johannes in seinem Brief macht, die wir auch noch hören, die wären für uns wie eine ferne Fata Morgana, wie unwirklich. Es gibt Menschen, die zitieren die Bibel. Bert Brecht sagte, wenn ich auf eine Insel gehen würde und dürfte nur ein Buch mitnehmen, die Bibel. Man kann die Bibel zitieren und sich berauschen an ihrer Poesie und so weiter. Es bleibt unerreichbar, wenn wir nicht den Mann am Kreuz gleichzeitig sehen. Wir können nur dann in die Wirklichkeit treten, auch übrigens heute, wir müssen es jeden neuen Tag machen, und die Wirklichkeit erfassen. Wir können das nur, wenn Gott und weil Gott uns erfasst hat. weil er uns, wie wir lesen, in Christus Jesus erschienen ist. Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude. Weil der Sohn Gottes das Todesurteil über unsere Sünden auf sich genommen hat. Am Kreuz. Der Gerechte starb für die Ungerechten, der Sündlose für die von Sünde Verseuchten, der Barmherzige für die Engherzigen. Er starb für dich und für mich. Und wer das glaubt, der kann heute zum ersten Mal umkehren zu diesem Licht seines Lebens. Oder heute können wir zum 100. Mal umkehren. Umkehren in Dankbarkeit zum Erlöser. Und wenn wir das tun, heute bewusst zu Jesus uns neu hinkehren, hier hast du mich, mach mit mir, was du willst, dann werden uns diese drei Hauptaussagen des Johannes in seinem Brief zu Posaunenstößen der Freude. Den ersten haben wir letzten Sonntag gehört, Gott ist Leben. Heute, Gott ist Licht. Und demnächst auf der vorletzten Seite des Briefes steht es dann, Gott ist die Liebe. Aber mit folgender Betonung, nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Gott, außerhalb von Gott gibt es keine. Es sind also nicht drei verschiedene Eigenschaften Gottes, die wir da hören, sondern es ist alles eins. So wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist drei Personen und doch ganz eins sind, so ist auch Gott unteilbar eins in seiner Heiligkeit und in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Gnade, in seiner Treue und Geduld, in seiner Wahrhaftigkeit und Liebe. Es gibt keine Sentimentalität bei Gott, er liebt uns in der Wahrheit. Und er ist für uns nur in dem einen erreichbar, nur in Jesus Christus, dem Mittler zwischen Gott und Mensch, der so vollkommen eins mit dem Vater ist und so vollkommen Mensch wurde, vollkommener Mensch wurde, dass er in Gericht und Gnade, in Gerechtsprechung und Versöhnung immer der Unsere ist. Nur in ihm finden wir das alles, was Gott uns bereithält. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Wer also das Göttliche immer wieder mal in sich sucht, das ist übrigens keine Vermutung. Ich habe vor einigen Wochen erlebt in einem Gesprächskreis biblischer Natur, wie ein Mensch sagte, also der sich als Christ verstand, soweit ich das verstehe, bin ich zur Hälfte göttlich und zur Hälfte Sünder, sagte einer, der sich als Christ versteht. Wenn wir dieses Göttliche in uns suchen oder wenn wir Gott jenseits von Jesus suchen, dann werden wir unausweichlich von einer Finsternis in die andere kommen. Wir werden von einer Unwirklichkeit, von einer Vermutung in die andere stolpern. Und schließlich, wenn wir dabei bleiben und nicht uns alleine auf Jesus konzentrieren, werden wir von einer anfänglichen Verzweiflung in eine nicht mehr endende hineingeraten. Dunkelheit hat eine unglaubliche Dynamik, wie auch das Licht. Es ist das Los aller Selbstherrlichen, dass sie, ob sie nun Gnostiker oder Humanisten oder Esoteriker oder Christen sind, die die Notwendigkeit des Sühnopfers Jesu und seine Auferstehung leugnen, die Kirche ist voll hier in unserem Land von diesen Leugnungen. Es ist das Schicksal dieser Menschen, dass sie einem furchtbaren Irrtum erlegen und darin umkommen. Wir brauchen Umkehr. Ich brauche Umkehr. Wir brauchen Umkehr zum lebendigen Wort Gottes in Person. In ihm ist das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, schreibt Johannes am Anfang seines Evangeliums. Und nun ruft er diese Wahrheit wieder hinaus, Gott ist Licht. Das heißt, Gott ist nicht zwielichtig. Nie. Es gibt genug Menschen, die ihn so schildern, wir sind zwielichtig. Ich bin zwielichtig. In mir auf jeden Fall. Wir sind zwielichtig in dem Maße, in dem wir uns der unumschränkten Herrschaft Jesu Christi versperren. Dann behauptet sich die Finsternis in uns, dann behauptet sich die Kälte in uns, dann behauptet sich der Egoismus in uns. Wenn wir unser Leben nicht ganz Jesus hingeben, sind wir ganz verloren. Es gibt tatsächlich nur dieses Entweder-Oder, und das ist die Botschaft des Johannes. Wenn Jesus nicht unsere Herzen regiert, dann regiert uns die Sünde. Es gibt keinen Kompromiss. Dann regiert uns die Sünde in vielerlei Gestalt, etwa in Grübeleien über Gott, auch Diskutierereien über Gott oder im Misstrauen gegen Gott oder auch in Gestalt von falschen Selbstsicherheiten. Fromme können sich schnell in Selbstsicherheiten verfangen, besonders wenn sie hochtalentiert sind. Von wem haben sie die Talente bekommen? Wenn wir vergessen, dass alle Begabungen Gaben von Gott sind, dann schreiben wir uns die Talente gut. Es gibt Christen, die schreiben sich sogar den Glauben gut und schauen auf andere herab, die nicht glauben können. Wir haben Gnade gefunden und können glauben. Danken wir Gott jeden Tag dafür und auch für die Talente. Wenn wir das nicht tun, dann schleicht sich der Unglaube und auch der Stolz und auch die Undankbarkeit durch die Hintertür wieder rein in unser Leben. Achtet mal in den nächsten Tagen und Wochen auf euch, ob ihr undankbar seid. Dann könnt ihr mit Gewissheit sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich erkenne, dass ich wieder einmal weg von dir bin. Wenn ein Mensch bei Jesus ist, kann er nicht undankbar sein. Und er kann auch nicht stolz sein, obwohl ich von meinem Wesen her total undankbar bin und total stolz. Ich auf jeden Fall. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben, bekennt David in einem seiner Psalmen, Psalm 39. Und David weiß, wovon er redet. Er redet von sich. Er redet, so wie 1000 Jahre später Johannes in seinem Brief, von Sünde und Sündenvergebung. Immer wieder, alle Psalmen Davids sind von diesem Thema voll und der ganze Johannesbrief ist von diesem Thema erfüllt. Und beide sprechen von der Freude der Buße, immer wieder, von der Freude der Umkehr zu Gott. Beide sprechen von dem unsäglichen Glück, nicht im Morast stecken bleiben zu müssen, sondern umkehren zu dürfen zur Quelle des Lebens. Andreas hat vorhin im 32. Psalm gebetet, wohl dem, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, glücklich der Mensch, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Was ist da drüber gedeckt? Das Blut Christi. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und nun kommt's, in dessen Geist kein Trug ist. Das sagt Johannes nun auch. Wenn wir im Lichte wandeln, dann macht das Blut Jesu uns rein von aller Sünde. Dann leben wir tatsächlich in Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Im Licht wandelt nur, in dessen Geist kein Trug ist. Wer sich also nicht selbst betrügt und deshalb, weil er sich nicht selbst betrügt, vor Gott seine Sünden zugibt. Der Weg ist sehr einfach, ne? Gott hat es uns so einfach gemacht, einfach zugeben, aber wir sind von Natur aus nicht einfach. Wir sind kompliziert. Wir sind in unserer Verstörtheit und Gestörtheit, die ja die Sünde verursacht hat in unserem Leben, so ungemein raffiniert geworden. Wir wollen nicht gerade heraus sein. Nicht mal vor Gott. Obwohl er uns durch und durch kennt. Wir brauchen nur nachsprechen, was er schon über uns sagt. Aber wir wollen nicht einfältig sein, dieses alleine Gott zugefaltet sein. Wir sind zwiespältig. Mindestens. Wir hängen da drin und wollen, beachtet mal euer Leben, eure Reaktion vor Gott in den nächsten Tagen, wir wollen Gott selbst inmitten unserer Verfehlungen noch unsere guten Seiten vorzeigen. Wir erklären ihm unser Verhalten und entdecken Gutes. Aber Gottes Wort sagt, du Mensch hast keine guten Seiten. Unheimlich, ne? Da ist keiner, ich zitiere wörtlich, ihr kennt das, aus Psalmen und aus Psalm Davids und aus dem Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, 10 bis 12. Und Paulus sagt im selben Römerbrief, im 7. Kapitel, wollen habe ich wohl, ich aus meiner eigenen Kraft heraus, aber das Gute vollbringen kann ich, Paulus, nicht. Du, Sonja, auch nicht. Ich auch nicht. Weshalb können wir das nicht? Paulus klärt uns auf, weil in mir, das ist in meinem Fleisch, also in meinem alten Wesen, so wie ich geboren bin, weil in mir nichts Gutes wohnt. Wohl dem Menschen, glückselig der Mensch, der dieses von Gott geschenkte Wort über meinen hoffnungslos irreparablen Zustand gelten lässt. Wohl dem Menschen. Natürlich geschieht in deinem und in meinem Leben ungemein viel Gutes. Und die Bibel berichtet davon am laufenden Band und auch wir erfahren dieses Gute am laufenden Band. Aber es ist sehr hilfreich und heilsam, wenn wir einen feinen Unterschied machen. Die Quelle des Guten ist nicht in uns. Das Gute geschieht uns von Gott. Und zwar alles Gute geschieht uns von Gott. Er, der uns durch seinen Sohn an sein Herz gezogen hat, der zieht uns auch in seine guten Werke hinein. Er umfasst uns voller Erbarmen. Er, der das Licht ist, er erleuchtet unsere Herzen. Er erfüllt uns mit Glaube und Hoffnung und mit Liebe. Und er macht uns willig zur Nachfolge Christi. Er macht uns willig. Gnade über Gnade geschieht uns von ihm. Es geschieht uns. Und in all dieser Fülle seines Lichts, seiner Liebe, seines Lebens, an der wir teilhaben dürfen, an dieser Fülle, erwartet Gott nur eins von uns, nur eins. Das ist das ganze Christenleben. Er erwartet, dass wir ihm vertrauen. Mehr nicht, Leute. Vergesst alle Forderungen Gottes, alle Gebote Gottes. Vertraut ihm und ihr werdet alle Gebote Gottes erfüllen. Er erwartet, dass wir ihm vertrauen und nicht uns. Dass wir seinem Reden und Handeln glauben. Seinem Wort über ihn, den Gnädigen und Gerechten und wie auch seinem Wort über uns, über mich, diesen total Hilfsbedürftigen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, schreibt Johannes, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und das klingt wieder wie ein Echo Davids, der in seinem bekanntesten Bußpsalm, dem 51. sagt, dass es das Wichtigste ist, die Wahrheit auszusprechen und Gott Recht zu geben. Er sagt da in diesem Psalm 51, zwei Sätze nur, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und dann kommt er auf den Punkt, auf dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. In der Tat, Gott richtet jede Sünde. Die Frage ist nun, wo unsere Sünde gerichtet wird. Und hier geht es um Tod und Leben. Martin Luther hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, entweder die Sünde ist bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, dann bist du frei und wirst selig sein. Nun greif zu, welches du willst. Das dürfen wir täglich entscheiden. Also wer diese Botschaft hört, diese biblische Botschaft, und nicht ganz vernagelt ist, nicht ganz von seiner Selbstüberschätzung verdunkelt ist, der muss doch Geschmack bekommen an der Freude der Buße. Also am bereitwilligen Bekennen seiner Sünde. Kurz und direkt vor Gott ausgesprochen. Das ist die Freude, die sofort nachfolgt. Sollten wir eigentlich nicht Gott täglich danken, dass er uns diesen Weg geebnet hat zur täglichen Versöhnung mit ihm und damit auch untereinander? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Wir wissen, wem er sie zugerechnet hat, die Sünden, und wer diesen blutenden, sterbenden Sohn Gottes am Kreuz hängen sieht, der wird die Sünde nie mehr geringschätzen, auch wenn er sie wieder tun wird. Ich tue sie auch. Aber ich werde keinen Gefallen mehr haben am Sündigen. Ich werde mich nicht einrichten wollen in der Sünde. Und ich werde nie auf die Idee kommen, dass Gott die Sünde gerechtfertigt hätte. Das wäre die billige Gnade, vor der uns Bonhoeffer zu Recht warnt. Nein, der Allmächtige und Heilige rechtfertigt keine Sünde, nicht eine. Aber uns, die wir vom Wesen her durch und durch sündenverseucht sind, ichbezogen, selbstvernarrt, uns hat er gerecht gesprochen und gerecht gemacht. Uns hat er herausgeholt aus dem höllischen Abgrund des Selbstbetruges. Alle Kinder, alle Frauen, alle Männer hat er gerettet. Alle, die Gott Recht geben und ihm vertrauen, die seinem Wort glauben. Das Wort vom Kreuz, das uns sagt, dass Christus uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, das ist nun die wahre Erkenntnis, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1,30, da könnt ihr die ganze Fülle der vergebenen Gnade Gottes entdecken. Es gibt also keine beglückendere Übung für uns, als dieses tägliche Einswerden mit dem Wort Gottes. Und dann können wir in diesem Einswerden mit dem Wort Gottes beten. Ich bete mal ein ganz kurzes Gebet der Umkehr, der Sündenerkenntnis, der Sündenbekenntnis. Ich bete es relativ schnell, und wenn ihr das als für dich annehmbar findest, dann werde ich es noch ein zweites Mal beten, langsam, nach jedem Satz, es sind nur 3-4 Sätze, eine kleine Pause. Man betet es innerlich mit, wenn ihr es euch zu eigen machen wollt. Es ist nur ein Angebot, aber ein frohmachendes Angebot. Himmlischer Vater, du bist von großer Gnade und Treue. Du hast uns deinen Sohn zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit und zur Erlösung gemacht. Also bringe ich dir jetzt wieder meine Schuld. Und das kann jeder konkret nachher im Stillen einfügen, was heute ihm besonders auf der Seele brennt. Meine Lieblosigkeit, meine Rechthaberei, mein Geiz, meine Alkoholsucht, meine Pornosucht, meinen Neid, mein Misstrauen gegen Gott und so weiter, fügt es ein, wenn ihr nachher mitbetet. Und dann der Schlusssatz, ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst, weil Jesus sie am Kreuz auf sich geladen hat und meine Schuld mit seinem Leben bezahlt hat. Amen. So, noch einmal ganz langsam, wer mag, möge es mitbeten innerlich. Himmlischer Vater, du bist von großer Gnade und Treue. Du hast uns, deinen Sohn, zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung gemacht. Also bringe ich dir jetzt meine Schuld. Benennt, was Gott euch jetzt aufzeigt. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst, weil Jesus sie am Kreuz auf sich genommen hat. Und weil er meine Schuld mit seinem Leben bezahlt hat. Amen. Ich kann euch garantieren, jeder und jede, die jetzt mitgebetet hat oder wer immer in den nächsten Tagen so betet oder so ähnlich, er wird das erfahren. Erstens, er bekommt ein gutes Gewissen, weil er durch das Bekennen seiner Sünden den Satan entwaffnet hat. Der Ankläger verliert das Recht zur Anklage. Zweitens, die Freude, die nach Jesu Worten im Himmel über jeden umgekehrten Sünder ausbricht, diese himmlische Freude wird auch in deinem und meinem Herzen aufleuchten. Und drittens, unser innerer Mensch, Herz, Seele und Geist, der innere Mensch wird gestärkt, weil er gereinigt ist. Wir leben unbeschwerter, weil wir nicht mehr unter der Last der Sünde stöhnen müssen. Sie ist uns genommen durch das Sündenbekenntnis. Gott vergibt mir und dir alle unsere Sünden, nur eine nicht. Jene, die wir verteidigen oder bewusst verschweigen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist gewisslich wahr. Amen.